Ich las jetzt neulich mal, als ich die Predigt vorbereitet habe, man sucht ja so ein paar Ideen, diesen Satz: Es geht im Leben nicht darum, möglichst viele Freunde zu haben, sondern die richtigen. Und da ist ja auch was dran. Nicht? Die große Frage ist einfach, wer sind die richtigen Freunde? Also ihr habt das sicherlich schon gemerkt, wenn Kinder so, Eltern haben das schon miterlebt vielleicht, irgendwo ihre Kinder kommen dann in Kontakt mit irgendwie anderen, wo man denkt, oh, geht das gut? Wo führt das hin? Muss ich da nicht jetzt eingreifen? Ja, das könnte ja ganz schlecht werden. Falsche Freunde bringen auf falsche Wege oder sie nutzen uns einfach nur aus. Das ist unsere Befürchtung. Und es gibt ja auch so ein sehr bekanntes englisches Sprichwort, das so ein bisschen zeigt, ja, was ist denn eigentlich ein wirklicher, guter, richtiger Freund? Das ist, a friend in need is a friend indeed, heißt das. Also wir alle, die Englisch können, ein Freund in der Not ist in der Tat ein Freund. Der ist tatsächlich ein Freund, ein wirklicher, ein richtiger Freund. Also dann, wenn alle anderen abhauen, wenn alle anderen mit mir nichts mehr zu tun haben wollen, wenn alle anderen denken, ach, der Schreck, ist das kompliziert, nein, das geht mir auf die Nerven, nein, das kostet mir viel zu viel, dann ist dieser Freund da. Dieser Freund ist da. Der hält das aus. Und ein Stück weit geht es natürlich hier an dieser Stelle um diesen Freund, der da ist, wo alle anderen sagen, nee, bleib mir weg mit diesem Problem. Bleib mir weg mit dieser komischen Einstellung. Bleib mir weg mit dem, was dein Leben so furchtbar irgendwie an den Rand stellt. Damit will ich nichts zu tun haben. Und im Großen und Ganzen geht es hier aber ganz stark um eine Beziehung, Gottes Beziehung zu uns. Gott ist der Freund, der in unserem Leben Freund sein will. Wie ein Freund, so nahe, so echt, so im Leben drin. In meinem Leben möchte dieser Gott sein und dieser Gott ist ein Gott, der ganz vielen Menschen, allen Menschen so begegnen möchte. Was brauchen wir da? Wir werden heute das Abendmahl feiern. Wir wollen heute mit diesem Abendmahl nochmal sagen, diesen Freund Jesus, in dem mir Gott begegnet, in dem Gott in mein Leben hineintritt und in meinem Leben gegenwärtig ist, diesen Jesus brauche ich immer wieder. Aber ich möchte auch, dass dieser Jesus in meinem Leben mich zu einem Freund werden lässt. Und das ist ja oft so ein bisschen das Problem, dass wir selber merken, das ist gar nicht so einfach. Das merke ich genauso. Ich lese uns mal aus Matthäus 9, das ist der Text, der zum heutigen Sonntag als Predigttext angegeben ist. Also im Mai hatten wir die Predigt, die davor kam, das war aus dem Markus-Evangelium. Ihr wisst, die vier Freunde, die einen Gelähmten zu Jesus bringen und Jesus handelt dort und heilt ihn. Und gleich danach passiert Folgendes. Jetzt lesen wir aber mal bei Matthäus weiter. Da steht, und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich muss jetzt ganz spontan trinken, wir waren gestern auf dem Männertag. Der Werner war da, der Christoph, ich auch. Forum Hoffnung, in der Schule Gottes. Wenn Jesus zu Jüngern macht, ruft er in die Schule, in seine Schule. Und dieser Text, der schließt ja mit einem ganz interessanten ab, geht aber hin und lernt. Ich finde es toll, dass Jesus sogar die Pharisäer im Blick hat, wenn es ums Lernen geht. Was haben wir gestern gelernt? Ich lasse es einfach mal hier so einfließen. Wir haben gelernt, dass man im Gottesdienst, wenn man hier sitzt und eine Predigt hört oder ein gutes, tolles, geistliches Buch liest und sagt, wow, toll, 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 dass man gar nichts gelernt hat. Das ist eine Einbildung. Wir lesen was und sagen, oh, habe ich wieder gelernt, oh, war das toll, oh, hatte ich mich das innerlich, hat mich das bewegt, oh, ich habe sogar geweint. Ich habe nichts gelernt. Geht aber hin und lernt, was das heißt, sagt Jesus. Und so ist es eigentlich jeden Gottesdienst und jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, wenn ich dann hingehe und sage wohl, Jesus, genau, jetzt geht's los. Jetzt kommt's drauf an. Dann lerne ich. Das war gestern ein großer Lernerfolg. Dass das Lernen heißt. Und ich finde es ja hier spannend, ich fange mal an, Jesus ist der eine, der einzige richtige Freund und er macht andere zu Freunden. Und das fängt hier bei dem Matthäus an und man wundert sich ja immer, wir sind ja hier in Kapernaum. Nicht? In Kapernaum hat Jesus so, sag ich mal, ganz viel getan, da war auch das Haus des Petrus. Übrigens, ich vermute sogar, dass die Geschichte, dass da die Zöllner kamen, gar nicht bei dem Matthäus im Haus war, sondern beim Petrus. Das lässt sich hier nicht eindeutig sagen. Man kann das so und so verstehen. Wir kommen noch drauf. Jesus geht dahin und kommt zu den Matthäus und sagt, folge mir. Und dieser Kerl lässt alles stehen, was er da hat, und geht mit Jesus. Also da bin ich baff. Also man ist baff, dass Jesus so einen anspricht und man ist baff, dass so einer mit Jesus geht. Jesus ist der einzige richtige Freund, der uns ruft und die, das ist ja mal gleich am Anfang steht diese große Frage, kennst du Jesus? Hast du den Ruf von Jesus gehört? Bist du aufgestanden und ihm gefolgt? Bist du mit ihm unterwegs? Oder hast du nur was von Jesus gehört und denkst, das ist eigentlich eine schöne Sache und dieser Jesus ist ein netter Typ und eigentlich meint er was ganz gut und das ist total sozial und irgendwie, und wenn alle so wären wie Jesus, wäre die Welt besser und wir denken darüber und wir meinen darüber, aber es ist nicht in unser Leben hineingekommen. Das ist das Spannende. Jesus macht zu Freunden und diese Freunde, die gehen mit ihm. Und dieser Matthäus, der geht plötzlich mit ihm. Und ich finde es total spannend, dieser Matthäus hier, von dem wir übrigens nur an dieser einzigen Stelle im Matthäus-Evangelium Kapitel 9 etwas aus seinem Leben erfahren. Alles andere sind Jüngerlisten, wo Matthäus mal aufgelistet wird. Und das war's schon. Aber dieser Matthäus hier schreibt das Matthäus-Evangelium. Also ich finde es wieder gut. Dieser Mann schreibt ein bisschen aus seinem Leben und tritt ganz in den Hintergrund und stellt ganz nach vorne, wie Jesus handelt und lebt. Und das finde ich, es sind tolle Freunde. Das sind gute Freunde. Freunde, die nicht permanent selber irgendwo vorkommen müssen und wichtig sein müssen und im Leben stehen müssen und Beachtung finden müssen, sondern die da sind, zu anderen gehen und sie lieben. Und sie rufen und sie mitnehmen auf einen Weg. Jesus ist dieser Freund. Das finde ich ganz stark. Jesus macht zu Freunden. Der Matthäus war ja ein Steuereintreiber. Nicht Zöllner ist irgendwie ein komisches Wort. Dann denken wir an Zollbeamten, korrekte Leute und so, die alles genau richtig machen. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ein Steuereintreiber. Wahrscheinlich bei König Herodes Antipas. Denn das war sein Gebiet dort, Kapernaum. Und dann hat der natürlich das ganze Geld dem König gegeben und der hat es an die Römer gegeben, weil er war ein römischer Vasall, dieser König Herodes Antipas. Und dieser Matthäus war da ja eine sehr schwierige Persönlichkeit in gewisser Weise. Aber Jesus macht ihn zu einem Freund und ich finde es auch stark, dass der Matthäus hier in seinem Evangelium einfach mal so dieses Urteil seiner Umwelt aufgreift, Zöllner und Sünder. Na, da stellt er sich einfach mal drunter. Ein Zöllner und Sünder war er. Was war denn das, ein Zöllner und Sünder? Wir kommen ja ganz schnell dahin und machen da so eine Randgruppenproblematik draus. Ja? Wir sagen, das sind so Leute, die ganz am Rande der Gesellschaft standen. Zöllner und Sünder ist so ein Sammelbegriff und der hat eigentlich ganz stark mit etwas zu tun, was unter den Rabbinern sehr verbreitet war. Man redete nämlich da immer vom Am Haaretz und das war das Volk des Landes. Ursprünglich waren das nach dem Exil die Bewohner, als Israel zurückkam in sein Land, die heidnisch lebten. Und unter den Rabbinern waren das einfach die Bewohner, die weder auf die Tora achteten, noch irgendwie ein Stück weit gottesfürchtig waren. Also ich stelle mir vor, das war eine ganz schöne Anzahl von Menschen. Das waren so gut Zöllner und Sünder, das Volk des Landes. Die hielten sich nicht dran, was Gott wollte. Und so einer war der Matthäus. Es braucht dazu nicht eine tiefgehende moralische Verwerflichkeit. Man kann ganz geschickt und man kann ganz nett und man kann ganz höflich ganz weit von Gott weg sein. Und das war der Matthäus. Ob er es wusste oder nicht, ob es ihm bewusst war, natürlich hat er Dinge gespürt, wie die Leute ihm begegneten und so weiter und so fort. Und der hört Jesus. Und jetzt finde ich nochmal ganz wichtig, denkt mal daran, warum hört er auf Jesus? Warum steht er auf und warum geht er? Weil er Jesus kennengelernt hat. Weil er dort in Kapernaum, das ist so ein Ort gewesen mit 1000 Einwohnern ungefähr, weil der Jesus auf Schritt und Tritt beobachten konnte, sehen konnte, wissen konnte, wer dieser Jesus ist. Weil der den Petrus kannte und wusste, ihr kennt ja alle Chosen vielleicht, diesen Film, der so ein bisschen versucht, die Geschichte hinter den Evangelien so ein bisschen sich vorzustellen. Wie war das denn? Aber so muss man sich das auch ein bisschen vorstellen. Das ist alles da oben in Kapernaum am See, wo Jesus gewesen ist. Und der Matthäus hat gesehen, Mensch, der Jesus hat das gemacht. Und da war er dabei und da hat er davon gehört und da haben die Leute davon erzählt. Der hatte eine Ahnung von Jesus. Der konnte nicht einfach aufstehen und sagen, so jetzt gehe ich mit dem Jesus. Weil der von diesem Jesus wusste und kannte, konnte der aufstehen und sagen, wenn der mich ruft, dann gehe ich. Wenn der mich will, dann bin ich dabei. Das finde ich ganz wichtig, dass wir das auch ein Stück weit sehen. Und dieser Matthäus wird dann, sein Name, übrigens der gleiche wie Theodor, gleiche Bedeutung, ein Geschenk Gottes. Und wir können davon ausgehen, weil ja im Lukas-Evangelium, im Markus-Evangelium er nur Levi genannt wird, dass dieser Name ihm von Jesus gegeben wurde. So ähnlich wie bei Simon, Petrus. Petrus, der zweite Name. Und hat Jesus möglicherweise, das denken wir mal uns einfach so, hat sie ihm gesagt, wow, Matthäus, du bist ein Geschenk Gottes. Über dich freue ich mich. Gott hat dich mir geschenkt. Jesus hat sich 12 zu Freunden gemacht und er hat sich nicht nur 12 zu Freunden gemacht, sondern er will, dass wir seine Freunde sind und er hat uns vielleicht gerufen. Und dann ist es so, dass diese Freundschaft mit Jesus ganz schön herausfordert. Das merken wir schon gleich am Anfang. Ich sagte ja schon, zweites, Jesus in meinem Haus, was passiert, wenn unbequeme Gäste kommen? Also wir können das durchaus so lesen, dass das nicht das Haus des Matthäus war. Ich will jetzt überhaupt nichts hier behaupten und festlegen und so. Aber es könnte sein, dass es ganz einfach das Haus des Petrus war, wo Jesus ständig war. Und jetzt stellt euch das mal vor, da hat Jesus den Matthäus gerufen und die anderen Jünger, die da sind, denken, wow, wer der? Der jetzt bei uns? Wir zusammen? Wir Freunde? Ja, wie geht denn das? Das ist doch ein Abtrünniger, das ist doch einer, der hat völlig falsche Ansichten. Der hat doch da den Herodes und die Römer unterstützt. Der hat uns hier arm werden lassen. Das ist eine Herausforderung. Jesus ruft Menschen zusammen, stellt sie zusammen, die manchmal so anders ticken oder waren, dass es uns richtig schwerfällt, dass wir sagen, das sind meine richtigen Freunde, Brüder und Schwestern. Und wir merken das ja manchmal auch in der Gemeinde, wir können so unterschiedlich ticken, selbst wenn Jesus schon in unser Leben getreten ist. Und da kann es uns total schwerfallen. Und das hier finde ich auch nochmal einen ganz interessanten Gedanken. Was heißt denn das, Jesus in mein Haus? Ist ja ein schönes Lied gewesen von Judy Bailey, wurde einige Jahre gerne gesungen. Tolle Entscheidung, wenn Jesus da ist in meinem Haus, aber auch ganz schön herausfordernd, wenn Jesus in meinem Haus ist. Da kommen auf einmal Leute dazu, die irgendwie komisch sind, also aus meiner Sicht, die nicht passen, aus meiner Sicht, die in ihrer Biografie Dinge haben, die überhaupt nicht mir liegen. Die sind plötzlich in meinem Haus. Also ich habe mal drüber nachgedacht, was wären, wenn wir eine Kaffeerunde für die AfD hier veranstalten würden. Ja, jetzt mal blöd. Ja, genau. Genauso hätte der Petrus auch gesagt, wow, nee, das geht doch gar nicht. Man muss natürlich immer gucken, um welchen Sinn und Zweck geht es hier. Jesus hat hier Menschen im Sinn und im Blick, die er für Gott gewinnt. Darum geht es. Hier geht es nicht um Gemeinmachen. Jesus hätte auch sagen können, da handle ich mir nur Mist mit ein mit dem Matthäus. Ich werde ja gar nicht mehr gehört von denen, die ich erreichen will. Wenn der Matthäus noch bei mir misst, die werden es mir immer hinterher rufen. Das ist doch hier so ein Verräter des Volkes gewesen. Also ich merke das schon. Jesus hat kein Haus, außer mein Haus und dein Haus. Jesus hat keine Wohnung, außer meine Wohnung oder deine Wohnung. Die ganze frühe Christenheit hatte keine Kirche. Wir haben ein Gemeindehaus zu dem Haus Gottes gemacht und dann haben wir unsere Wohnung zugemacht. Haben gesagt, hier, das ist hier, so, da findet die Frömmigkeit statt. Das ist so ein besonderer Bereich, da findet er statt, das Leben, das geistliche Leben. Und wenn ich dann nach Hause gehe, ist es nicht mehr da, ist es weg. Jesus hat mein Haus und ist darin der mit seinen Freunden, oder? Was ist denn dann? Sieht ein bisschen schwach aus. Ja, so sind wir. So bin ich auch. Es ist nicht so, dass ich mich hier überheben könnte. Und Jesus sagt, ich bin für diesen Typen gekommen. Für diesen Typen bin ich gekommen. Und dann kommen ja diese ganzen Freunde dazu. Die große Frage ist wirklich, was lässt uns oft so schwach aussehen? Was lässt uns oft so schwach aussehen, dass wir gar keine Freunde sind für Menschen, die Jesus nicht kennen? Also wir können den Menschen vielleicht was sagen, ein Wort geben und so, aber dass sie an unser Leben rankommen, uns nahe kommen, das passiert ja im Haus. Tischgemeinschaft ist im tiefsten Sinne Freundschaft gewesen. Also das waren nur Leute, die einem ebenbürtig waren, die anständig waren, die gut waren. Man machte sich in Tischgemeinschaft, mit diesen Menschen stellte man sich auf eine Ebene und Jesus hat Tischgemeinschaft mit diesen Leuten. Merkt ihr das, wie spannend das ist? Wir lesen darüber ganz schnell weg, wir handeln das ganz schnell ab. Und wir merken, Jesus ruft uns in ein spannendes Leben hinein. Der hat eine Vorstellung von mir und meinem Haus. Wer ist denn da drin? Wer findet denn da Raum und Platz? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will es euch ganz ehrlich sagen, ich ticke wie die Pharisäer. Wisst ihr, Leute, die immer alles genau richtig haben und richtig wissen, die genau wissen, hey, so ist es richtig, sind ganz schnell Pharisäer. Ganz schnell. Schneller, als sie gucken können. Da kannst du in jede Ecke gehen, da wirst du sie finden. Die wissen genau, wie es richtig ist. Und wenn es so nicht ist, dann sind die Leute abgeschrieben. Dann sind die Leute unten durch. Dann braucht man sich die auch nicht mehr um die Mühen. Und das Interessante daran ist ja, Barmherzigkeit ist ja, da geht einem was zu Herzen. Da habe ich nicht die Türen zugemacht, sondern da sage ich, Mensch, der braucht Hilfe. Das Barmherzigkeit ist das, was ihr gehört habt, als ich die Situation von Gerhard erzählt habe. Da ist es euch zu Herzen gegangen, da habt ihr gedacht, Mensch, da muss Hilfe sein. Das ist Barmherzigkeit. Aber wenn ich fett bin und zu bin und recht weiß, wer alles deutsch ist und nicht deutsch ist und hierher gehört und nicht hierher gehört, dann werde ich selbstgerecht und hart und abweisend und so weiter. Und das gibt es an ganz, 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 ganz vielen Stellen. Das müssen wir nicht nur an einer Stelle sehen. Jesus möchte Menschen für Gott gewinnen. Und das geschieht durch eine Barmherzigkeit, die in seiner Freundschaft deutlich wird. Wie kann das werden? Die Freundlichkeit von Jesus fordert mich und andere heraus. Und die ganz einfache Frage ist, wollen wir, was Gott will? Wollen wir, was Gott will? Und da gibt es ja ganz spannende Antworten in diesem Text. Und wir stellen erstmal fest, die Pharisäer übrigens waren eine ganz tolle Adresse. Die Adresse für Gerechtigkeit. Die haben sich voll für Gerechtigkeit eingesetzt. Vor Gott. Die waren sich sicher, was wir wollen, darum geht's Gott. Und deswegen müssen wir uns absondern von all den anderen, die da ein bisschen davon abseits sind. Das müssen nicht, da wollen wir uns erst gar nicht mit irgendwie in Kontakt bringen. Und hier wird uns deutlich, man kann total fromm sein, mit einer Überzeugung es vor Gott recht zu machen und man kann nicht wollen, was Gott will. Komisch, ne? Das kriegen wir manchmal nicht zusammen. Jesus hatte prinzipiell nichts gegen die Pharisäer. Die standen ihm am Anfang sehr nah und die wollten Jesus am Anfang auch sehr gewinnen und für sich haben. Und haben gedacht, das ist so einer, ja, der passt zu uns. Und irgendwann hat sich da was ganz anderes verschoben. Wir haben sie gemerkt, nee, was der will, ist doch nicht, was wir wollen. Der bringt uns was, ein Gott, der barmherzig ist mit Menschen. Und ich bin ganz schnell unbarmherzig, das weiß ich, das gebe ich zu und es tut mir leid. Und ich merke, wie schwer das ist, so eine Unbarmherzigkeit loszuwerden aus dem Richtig, ich weiß alles, was richtig ist, wie es richtig sein muss. Und wehe, die Leute machen es anders. Und ich war schon immer so, als junger Kerl schon, ich wusste das. Und wenn jemand ganz anders tickte und was weiß ich, da gibt es verschiedene Beispiele, wer in eine Disco ging oder keine Ahnung, rauchen oder irgend sowas, da habe ich schon gedacht, naja, was ist das denn jetzt für ein Christ? Naja, also das haut nicht hin. Ja, das sind nur kleine armselige Beispiele und bei jedem sieht es völlig anders aus. Er weiß, wo es richtig ist. Und wenn du das nicht erfüllst oder der andere, was wollte ich dann mit dir? Dann rümpfst du die Nase, dann bist du irgendwo ein bisschen besser. Und wir haben ganz schnell vergessen, wie sehr wir vor Gott durch Barmherzigkeit leben, durch Vergebung. Wie schnell wir schuldig werden, hochmütig, stolz, selbstgerecht, eingebildet, gleichgültig, träge, lässig. Und Gott ist barmherzig. Und Gott begegnet mir barmherzig. Und Gott hat ein Herz für mich und sein Herz blutet für mich. Weil ihm es weh tut, was ich tue oder nicht tue und wie ich lebe, weil ihm das schmerzt, weil ihm das am Herzen liegt. Und er begegnet mir durch Jesus und möchte, dass ich Freund bin. Wir argumentieren ganz schnell mit Gerechtigkeit, haben die Pharisäer auch gemacht. Jetzt las ich es irgendwo wieder im Internet, da auch die Klimakleber, die fliegen ja mit Flugzeugen nach Bali, ne? Das ist Klima auch wieder wurscht, sage ich jetzt mal so ähnlich. Und auch darin ist ja ein Urteil, was ich über diese Leute spreche und womit ich die ganz schnell abgestempelt habe und sage, blöde Leute, muss man sich gar nicht mit abgeben. Nicht, das ist so, so funktioniert das. Aber Jesus ist barmherzig. Jesus wendet sich Menschen zu in ihrem, wo sie stehen und wo sie stecken, in ihrem Denken und möchte, dass sie für Gott gewinnen. Was will Gott? Warum kommt Jesus? Das hatte ich ja gesagt. Freundlichkeit von Jesus fordert mich und andere heraus, wollen, was Gott will. Jedenfalls nicht, dass wir uns aufplustern, auf der sicheren Seite sehen oder mit der Bibel immer ein bisschen im Vorteil sind. Wir wissen schon alles und wir können schon alles sagen. Oder dass wir einfach eben nett sind. Wir sind immer nett und tolerant. Wir sind immer tolerant. Dafür ist Jesus auch nicht gekommen. Wollen, was Gott will, das ist eigentlich die erste Lektion der Nachfolge. Und wir müssen es lernen, indem wir es tun. Wir werden es hier nicht lernen. Wir werden hier nach Hause gehen und sagen, hat er jetzt viel geredet? Manches war gut, manches fand ich blöd. Vielleicht habe ich es gelernt. Nein. Was tue ich? Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Wow, was machen wir für Opfer? Ich opfer auch so manches. Und tu mir schwer, barmherzig zu sein. Menschen offen, mit einem offenen Herzen, mit einem berührten Herzen, mit nicht gleichgültigen Herzen zu begegnen. Dass mich das kümmert, wie es Menschen geht, wie Menschen vielleicht auch verloren gehen ohne Jesus. Kümmert mich das? Bewegt mich das? Rührt mich das irgendwo an? Wie steif bin ich? Wie unendlich steif. Ich kann Opfer bringen. Und Jesus sagt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Das ist Gottes Wille. Starke Aussage. Zu den Kranken will Jesus, nicht zu den Gesunden. Noch eine starke Aussage. Sünder will Jesus rufen. Jesus ruft Sünder. Der ruft die Gerechten gar nicht. Das ist manchmal vielleicht unser Problem. Wir sind so gerecht, dass wir gar nicht mehr merken, dass Jesus uns ruft. Wenn wir Sünder wären, wenn wir wüssten, ich brauche diesen Jesus, würden wir merken, wow, ist es gut, dass der mich jetzt ruft. Aber weil wir so innerlich satt vielleicht sein können, gerecht, hören wir es nicht. Jesus möchte Menschen in diese Liebe Gottes reinziehen und das, die Barmherzigkeit ist der Weg und das Mittel Gottes, das zu tun. Natürlich wird das deutlich in diesem Jesus, der am Kreuz stirbt, letztlich Gottes Barmherzigkeit. Gottes Herz blutet am Kreuz über aller meiner Gleichgültigkeit, falschen Entscheidungen, falschen Wegen, falschen Wollen, Stumpfheit, Bosheit, Falschheit. Jesus blutet. Für mich. Gottes Barmherzigkeit wird da deutlich. Also Barmherzigkeit ist keine Sozialleistung. Muss man auch aufpassen. Nicht? Man könnte sagen, Jesus ist nicht barmherzig, dass wir für alle Zeit immer Kranke sind und gepflegt werden. Pflege, Pflege, Pflege. Du Armer, du Armer. Dafür ist Jesus auch nicht. Gottes Barmherzigkeit sucht Menschen, die an Gottes Herz kommen und dort gesunden. Gesunden heißt nicht, ich brauche keinen Arzt mehr. Brauche diesen Jesus gar nicht mehr so richtig. Dann bin ich ja wie die Pharisäer. Wir sind gut. Bei uns steht's gut. Gesund ist schon zu erkennen. Oh, mit diesem Arzt will ich leben. Und für diesen Arzt will ich leben. Also ich finde das sehr, sehr spannend, was hier so drinne steckt. Jesus möchte uns an Gottes Herz bringen. Barmherzig. An Gottes Herz. Dass wir spüren, wie Gott für uns ist und unser Leben einnehmen will, gestalten will, prägen will, durchdringen will. Weil Gott uns so liebt, will dieser Gott in unserem Leben sein. Der Matthäus hat es begriffen. Der ist aufgestanden, ist losgegangen, es hat ihm richtig was gekostet. Natürlich hat es dem Petrus auch was gekostet in seinem Haus. Sie wurden nicht verstanden, die Nase hat man über sie gerümpft. Aber Menschen sind gerettet worden, zu Jesus gekommen, gesund geworden, verändert worden. Das wünsche ich mir natürlich auch und letztendlich bleibt es ein Gebet und jetzt ein Lernschritt. Lehre mich Barmherzigkeit durch die nächste Woche mit mir, mit anderen und lehre mich, ein Herz zu haben, was Menschen sieht in ihrer Not, auch in ihrer Not ohne Jesus. Amen.